Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen bei der neuen Saison vom Podcast Global Melange. Ich sitze hier mit dem Martin Rauchbauer, ehemaliger Konsul von Österreich hier in San Francisco in Mountain View, und zwar im Gastgarten der Alexanders Patisserie, ein Café mit guten französischen Sachen und auch guten Kaffee. Man muss wissen, das ist jetzt nach Covid oder noch mitten während Covid, und dass wir hier einen Gastgarten haben, ist sehr neu. Nämlich das ist eigentlich eine Durchzugsstraße gewesen und jetzt ist es ein Gastgarten, das soll sich ändern, soll eine Fußgängerzone werden, also so ein bisschen europäisch. Aber heute wollen wir mit dem Martin Rauchbauer sprechen, einem Wiener, in Wien zur Schule gegangen, in Wien studiert, in Wien aufgewachsen und dann aber vor einigen Jahren nach San Francisco gekommen, um hier als Konsul zu dienen. Martin, warum braucht Österreich ein Konsulat in San Francisco?
Ja, also erstens einmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich finde es wunderschön, hier zu sitzen in einer Art Wiener Konditorei, erinnert mich ein bisschen, mitten in Mountain View. Warum braucht Österreich ein Konsulat? Wir haben es ja viele Jahrzehnte nicht gehabt und sind dann draufgekommen von Seiten des Außenministeriums, dass diese Gegend hier um San Francisco, Silicon Valley oder die Bay Area im größeren und weiteren Sinne, einerseits sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher hat, die betreut werden müssen, andererseits natürlich aufgrund des spezifischen Charakters der Tech-Industrie auch eine besondere Art von Betreuung, damit auch eine besondere Art von Konsulat braucht. Und diese Entscheidung des Außenministeriums, die kam dann 2015, 2016 mit der Eröffnung des Open Austria Büros, eine ganz besondere Art von Konsulat, die es eigentlich sonst nirgendwo auf der Welt von österreichischer Seite her gibt, und ich durfte da bei diesem Projekt von Anfang an dabei sein.
Das ist eine Mischung, so viel ich verstanden habe, zwischen Außenministerium, eine Initiative zwischen Außenministerium und der Wirtschaftskammer gewesen. Und du warst sozusagen der Konsul ausgesendet vom Außenministerium, korrekt?
Korrekt. Also ich war da sozusagen der Vertreter des Außenministeriums. Die Wirtschaftskammer hat auch einen Vertreter entsandt und diese Konstellation hält bis heute an.
Und das Besondere an dem Konsulat war was im Vergleich zu zum Beispiel zum Generalkonsulat, das in Los Angeles hier ist?
Also es gibt sozusagen bei einem Konsulat, ich muss jetzt da nicht ganz in die Details gehen, aber da gibt es natürlich viele Komponenten. Da gibt es einmal, was tut ein Konsulat, und das ist wirklich etwas Besonderes. Und dann gibt es natürlich auch die rechtliche Seite oder die völkerrechtliche Seite. Also völkerrechtlich ist es ein Konsulat, wie jedes andere Konsulat. Aber normalerweise spezialisieren sich Konsulate einerseits auf Services, die sie für Leute anbieten, die zum Beispiel nach Österreich einreisen wollen und ein besonderes Visum brauchen, oder für österreichische Staatsbürger, die ihren Reisepass erneuern möchten oder müssen oder einen Staatsbürgerschaftsnachweis brauchen. Und da gibt es von Seiten des Open Austria Büros nur sehr eingeschränkte Services, während sich Open Austria wirklich von Anfang an spezialisiert hat auf die Wirtschaft und wirklich da eingegangen ist und ein besonderes Service angeboten hat für österreichische Unternehmen, für österreichische Startups, Wissenschaftler, Forscher und dann eben auch für kreative Köpfe. Es hat dann auch einen Kultur- und Technologieschwerpunkt gegeben bei Open Austria. Und das hat sich wirklich sehr, sehr orientiert an dem Silicon Valley und der Tech-Industrie und auch an dem, wo Österreich besonders gut gepunktet hat.
Du hast dich ja selbst, soviel ich gesehen habe, ja weniger als Konsul bezeichnet, sondern als Tech Ambassador. Wie kommt es dazu? Hast du den Namen aussuchen können?
Also das, die Geschichte mit dem Tech Ambassador, die ist dann erst im dritten Jahr dazugekommen und war sozusagen eine Antwort des Außenministeriums auf eine, würde ich sagen, ein neues Feld der Diplomatie, das hier im Silicon Valley entstanden ist. Und ich würde sagen, so um 2018 herum ist dieses neue Feld der Tech-Diplomatie entstanden. Wir waren nicht die Ersten. Die Dänen haben 2017 einen dänischen Tech-Ambassador ernannt, der von Palo Alto aus die Tech-Industrie global betreut hat. Und wir, die Österreicher, waren die Zweiten. Also wir haben den zweiten Tech-Ambassador mit mir ernannt. Und es war ein Titel, der versucht hat zu zeigen, dass wir auch in diesem Bereich, in der Tech-Diplomatie, da sind und mitgestalten wollen.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich jetzt gelesen, dass die Europäische Union selbst auch hier eine Repräsentanz aufmachen möchte, und zwar eben genau mit diesem Tech-Ambassador-Anspruch, weil wir gesehen haben, dass digitale Plattformen, wie sie Facebook oder Google oder diese großen Tech-Firmen wie Apple und Uber beispielsweise darstellen, dass man irgendwie einen direkten Draht dazu braucht. Wie siehst du das?
Absolut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Signal, dass die EU ab September ein Büro in San Francisco aufmachen wird, also in wenigen Wochen, mit einem aus Brüssel entsandten Mitglied der Kommission und einem Team. Und diese Aufgabe der EU, des EU-Büros, ist auch einzigartig. Also auch EU-Büros sind ähnlich wie Botschaften und Konsulate, haben eigentlich eine sehr spezifische Aufgabe normalerweise, sind meistens in den Hauptstädten. Und hier ist das EU-Büro eigentlich nicht in einer Hauptstadt oder in einem politischen Zentrum, sondern in einem wirtschaftlichen Zentrum oder in einem Innovationszentrum. Und das ist neu, auch für die EU, und ist eine Antwort auf die zunehmende Bedeutung von diesen großen digitalen Plattformen für Fragen, die eigentlich die traditionelle nationale oder im EU-Kontext supranationale Souveränität betreffen. Und dadurch gibt es einen Dialogbedarf von beiden Seiten aus. Und diesen Dialog hat es natürlich immer schon gegeben, aber meistens nur in den politischen Zentren. Das heißt, Plattformen wie Google oder Meta oder Amazon, die haben schon mit der EU-Kommission gesprochen, aber halt bisher immer in Brüssel mit Lobbyisten. Und die Tech-Diplomatie verfolgt eigentlich den umgekehrten Ansatz und sagt, wir Nationalstaaten, wir brauchen Lobbyisten in den Zentren, dort, wo die Entscheidungen getroffen werden bei den großen Konzernen.
Wie hat so deine tägliche Arbeit ausgeschaut als Tech Ambassador, als Austrian Tech Ambassador bei Open Austria? Was hast du zu tun gehabt? Wie waren das so die Herausforderungen, die Wünsche von, ich weiß nicht, Österreichern, von Wünschen von lokalen Leuten im Silicon Valley? Was war das? Was ist so ein typischer Tag ausgeschaut für dich?
Also bei uns war das eine ganz, ganz, ganz große Bandbreite von Aufgaben im Open Austria Büro, weil wir ja einerseits uns gekümmert haben um österreichische Unternehmer, Startups, die vielleicht vorgehabt haben, in Silicon Valley zu kommen, Fuß zu fassen. Und die haben natürlich in erster Linie nach Kontakten angesucht. Und wir haben eben mit der Zeit ein recht großes Netzwerk aufgebaut und haben versucht, je nachdem, was die Bedürfnisse waren, ob das jetzt einfach sozusagen inhaltliche Kontakte waren, Geschäftspartner etc., da aus unserem Netzwerk die möglichst geeigneten Ansprechpartner, Mentoren, Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen. Das war ein Großteil der Arbeit von Open Austria. Wir haben aber auch versucht, ein bisschen so eine Plattform zu sein für die Österreicherinnen und Österreicher, die hier in der Bay Area erfolgreich in den verschiedensten Berufen der Tech-Industrie tätig waren und haben auch Netzwerk-Events sehr, sehr viele gemacht und organisiert. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Delegationen auch gehabt aus Österreich, sowohl von Unternehmen als auch politische Delegationen, von Bund, Land, Gemeinden, die sich das Silicon Valley anschauen wollten und einfach Erfahrungen sammeln wollten, beziehungsweise Kontakte und nachhaltige Kontakte knüpfen wollen. Das hat auch sehr, sehr viel Zeit eingenommen. Und was jetzt sozusagen die Tech-Diplomatie betrifft, da haben wir relativ viele Initiativen gestartet und uns fokussiert vor allem auf einen Bereich, und das waren diese digitalen Menschenrechte, wo wir gemeinsam mit anderen Ländern so Roundtables veranstaltet haben und in regelmäßigen Abständen mit Gesprächspartnern aus der Tech-Industrie Probleme, Herausforderungen von beiden Seiten angesprochen haben, beziehungsweise auch natürlich über neue Regulierungen, die in Brüssel in Vorbereitung waren, gesprochen haben und da auch Verständnis geschaffen haben, beziehungsweise uns auch erkundigt haben, was sind so die Probleme, was sind so die Anliegen, was sind so vielleicht auch die Dinge, an die man in den Hauptstädten oder in Brüssel nicht unbedingt gedacht hat.
Was kann man unter digitalen Menschenrechten genau verstehen?
Also eigentlich sind die Menschenrechte unteilbar und sind genauso wichtig in der wirklichen Welt wie in der digitalen Welt. Aber ich glaube, durch die digitalen, die zunehmende Verlagerung von vielen Lebensbereichen in das Internet oder in die digitale Welt sind natürlich neue Herausforderungen entstanden, die sozusagen früher vielleicht nicht bedacht wurden. Sowohl einer von den, glaube ich, für die sozusagen fundamentalen Verschiebungen, die sich in den letzten 10 Jahren ergeben haben, ist, dass die Überwachung oder die Einhaltung von wesentlichen Rechten wie Meinungsfreiheit, aber auch sozusagen der Schutz der Privatsphäre, dass dem wir traditionell eigentlich staatliche Institutionen dafür verantwortlich sind, dass diese Rechte gewahrt sind. Und da ist eine Verschiebung der Verantwortung für die privaten Anbieter von globalen Plattformen entstanden, die für diesen Bereich irgendwie nolens volens zuständig sind und durch ihre Nutzungsbedingungen letztendlich dafür sorgen müssen, dass diese Rechte eingehalten werden. Und da kommt es natürlich immer wieder auch zu Problemen. Einerseits sind manchmal diese Rechte auch miteinander in Konflikt, treten Spannungen auf. Manchmal gibt es Spannungen sozusagen zwischen verschiedenen Interessen, die innerhalb der Plattformen sind. Die haben natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse und sind ja keine Staaten, aber haben manchmal so, verhalten sich aber manchmal so wie Staaten. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist dann das Verhältnis von Nationalstaaten oder was ist das Verhältnis von der EU zu solchen Plattformen? Und dieser Spannungsbereich war ein Thema in diesen Gesprächen. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu. Man darf ja nicht vergessen, dass es auch natürlich Staaten gibt, in denen Menschenrechte nicht unbedingt große dieselbe Bedeutung haben, wie sagen wir in Europa oder auch nicht in den USA, wobei es auch da Unterschiede gibt. Und da ist natürlich auch die Frage, wie gehen diese globalen Plattformen mit, sagen wir, autoritären Staaten um? Wie gehen die mit Staaten um, wo sie vielleicht marktpräsent sein möchten oder glauben sein zu müssen, aber wo die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und das sind natürlich auch Themen, die global besprochen werden müssen.
Weil wir da über digitale Menschenrechte sprechen und Silicon Valley, also digitale Menschenrechte auf der einen Seite hat man das Gefühl und Silicon Valley auf der anderen Seite, da gibt es ja diesen dieses Bonmot Max Schrems damals, der ja Facebook geklagt hat, hat man gesagt, während die Studenten in Amerika Facebook machen, verklagen in Europa Studenten Facebook. Ist das ein Unterschied? Kann man das so einfach runterbrechen, dass Silicon Valley das Mindset oder andere Begebenheiten, Ökosysteme, Studenten zu anderen bringen, also dazu bringen, andere Herausforderungen anzupacken als europäische Studenten? Siehst du das? Ist das etwas, was dir bewusst geworden ist, aus Österreich kommend, in Silicon Valley? Wie siehst du das heute nach 5, 6 Jahren, die du hier bist?
Also ich meine, es gibt immer verschiedene Perspektiven auf Innovation und Technologie, und es gibt die große Vogelperspektive, und von dieser Vogelperspektive aus betrachtet ist es einfach eine Tatsache, dass die großen global dominierenden Plattformen nicht in Europa sind und nicht in Europa entstanden sind, sondern in den USA und vielleicht auch in China, aber sicherlich nicht in Europa. Und das ist eine Tatsache, und das ist das, allein das führt natürlich auch schon zu einem anderen Verhältnis, würde ich sagen, in der politischen Kultur mit diesen Plattformen umzugehen, weil irgendwie das Gefühl ist, da werden sozusagen wesentliche Bereiche unseres Alltags bestimmt in Orten, die ganz woanders sind. Vielleicht von einem Mindset, das grundsätzlich nicht abgelehnt wird, aber das sozusagen nicht unser Mindset ist. Das ist so ein bisschen, glaube ich, in Europa oft die Haltung. Das sind so die weit entfernten großen amerikanischen oder kalifornischen Plattformen. Das ist eine Sache. Natürlich hat es auch in Europa immer wieder Reflexionsprozesse gegeben, warum in Europa keine großen Plattformen entstanden sind. Es gibt ja eine Vielzahl von Startups in Europa, die nicht und nicht es schaffen, sozusagen diesen Schritt von diesen Wachstumsschritt dann zu erreichen, und die dann auch oft aus unterschiedlichen Gründen entweder scheitern oder auch hierher kommen. Extrem viele Europäer kommen hierher in Silicon Valley und dann hier doch den Erfolg schaffen. Und das ist sozusagen ein Themenkomplex. Auf der anderen Seite darf nicht, die Frage, warum Europa nicht so innovativ ist wie die USA bzw. wie Kalifornien, war ein ganz ein wesentliches Thema für Open Austria und vielleicht auch eine, wenn nicht die Existenzberechtigung, dass wir hier sind und da auch Wissen, Mindset, Beobachtung, auch ein bisschen diese Perspektive nach Österreich zurückbringen.
Und auch ein neues innovatives Konzept beginnen hier mit Open Austria, das es ja woanders nicht gibt.
Genau, also ich glaube auch das war, dass wir sozusagen gesagt haben, wir sind ganz anders als eine sozusagen normale Vertretungsbehörde. Das war natürlich auch ein Signal, dass wir selber mit gutem Beispiel vorangehen und ein bisschen anders versuchen zu sein. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch sagen, dass es nicht so ist, dass die Max Schrems dieser Welt, dass die nur in Europa sind und hier die Leute nur ans Gründen und an Innovation denken, sondern es glaube ich, hat ja auch hier in den USA ein Umdenken oder ich würde sagen ein Erweiterungsprozess und eine Problematisierung gegeben, die auch ab 2018, das hat man hier vom Techlash gesprochen, eingetreten ist, und ich glaube, dass da eigentlich dieselben Fragen auch hier gestellt werden, und es gibt auch hier eine große Tradition an Bürgerrechten, die den Leuten wichtig sind, und auch viele Organisationen und Aktivisten, die sehr wohl sich darum kümmern, dass ethische Standards eingehalten werden, dass die Menschenrechte eingehalten werden in den USA, und es kommen auch in den USA immer wieder Gesetzesvorhaben, die den Schutz, den Datenschutz, die Privatsphäre schützen. Also ich glaube, da habe ich schon in den letzten 5 Jahren auch im Grunde genommen sehr viele parallele Tendenzen wahrgenommen.
Gehen wir ein bisschen weg von diesen Tech-Zeugs, weil das natürlich naheliegend ist, wenn man hier im Silicon Valley sitzt, und zwar auf ein anderes Steckenpferd von dir. Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Werbung der Air France gesehen, die offensichtlich vor 10 Jahren rausgekommen ist, wo zwei Tänzer auf einer Spiegelfläche in der Wüste stehen. Also spielt ein Mozart Adagio und dann beginnen sie zu tanzen und Air France sozusagen zeigt, was es bedeutet, mit Air France zu fliegen. Und ich habe das sehr berührend gefunden und sehr künstlerisch. Und damit kommen wir zu Kultur und Kunst. Nämlich, das war ja eines deiner Steckenpferde auch. Du hast gesagt, du willst Open Arts nicht nur dieses Tech-Wirtschaftsding machen, sondern du willst auch die Brücke machen zur Kunstkultur zwischen Silicon Valley und Österreich. Wie bist du dazu gekommen und was hast du genau gemacht?
Ich glaube, da haben viele Sachen eine Rolle gespielt. Ja, es stimmt, ich habe selber im Laufe meiner Karriere sehr viel im Kulturbereich gearbeitet. Also ich war in 2 Kulturforen, ich habe so im Kulturforum, im österreichischen Kulturforum in Mexico City 4 Jahre, dann in New York 4 Jahre und dann habe ich an einer amerikanischen Universität so ein Kulturzentrum auch geleitet und habe dann auch in Wien im Außenministerium in der Auslandskultur relativ lange mitgearbeitet und mitgestaltet. Das heißt, das hat einfach auch Teil ein bisschen, hat mich auch natürlich sehr geprägt. Die Frage sozusagen, wie Österreich seine eigene zeitgenössische Kultur nach außen hin darstellt und warum es das macht und warum gerade das Außenministerium oder die Außenpolitik da eine Rolle spielen soll. Das machen ja nicht alle Länder. Und ich finde, dass Österreich das einen sehr interessanten Ansatz hat, nämlich indem es auf die Auslandskultur setzt. Das war sozusagen meine persönliche Prägung und auch ein bisschen die Prägung des Außenministeriums. Die Frage, warum man hier im Silicon Valley, wo es um Technologie geht, Kultur macht, die finde ich, hatte noch eine Komponente, die mit mir selber gar nichts zu tun hat, nämlich einerseits, dass Künstler und Unternehmer oft eine recht ähnliche Persönlichkeitsstruktur haben. Also sie sind indem sie sehr offene Menschen sind, indem sie riskieren, indem sie sozusagen ergebnisoffen auch sind, indem sie Dinge im Grunde genommen schaffen möchten, also nicht nur drüber nachdenken und nicht sozusagen Konzepte anderer umsetzen, sondern in Wirklichkeit ist das ja man braucht ein unglaubliches Selbstbewusstsein, um ein Unternehmer zu sein und zu sagen, man selber und seine eigenen Ideen sind so gut, dass davon jetzt sozusagen Leute das Produkt oder die Leistung kaufen und Geld dafür hergeben sollen. Und bei Künstlern ist das ähnlich. Also da braucht man schon ein ziemliches Selbstbewusstsein, dass man glaubt, dass man durch die eigene Kreativität etwas schafft, was in irgendeiner Form für die Welt Bedeutung hat. Und mich hat das immer fasziniert. Ja. Persönlich geht mir sowohl die unternehmerische als auch die künstlerische Kreativität leider ab, aber ich habe das immer sehr faszinierend gefunden, solche Leute auch kennenzulernen, zu treffen und ihnen im Rahmen meiner Funktionen, und das war halt immer so eine Mittlerfunktion, auch versuchen zu helfen. Das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich, Österreich hat auch eine große Tradition im Bereich Kunst und Technologie. Es gibt seit Ende der 70er Jahre in Linz die Ars Electronica, das wichtigste, älteste, größte Festival für Medienkunst und Gesellschaft und dadurch auch sehr viele interessante Menschen, die sich mit Medienkunst auseinandergesetzt haben. Und drittens glaube ich, dass Künstler, wenn sie mit Technologen zusammenarbeiten, dass da sehr, sehr interessante Dinge entstehen. Das heißt also nicht nur, dass man einfach sagt, Künstler arbeiten vor sich hin und verwenden vielleicht neue Technologien wie künstliche Intelligenz oder AR und machen dann irgendwas, sondern sie arbeiten vielleicht sogar mit Technologen zusammen und da entstehen dann neue Dinge dadurch. Das war die Sache, die mich am meisten interessiert hat. Und in dieser Hinsicht hat Open Austria, glaube ich, recht interessante Projekte in meiner Zeit gestartet.
Ich glaube, das geht sogar noch viel weiter zurück. Wenn du dir anschaust, einmal ein Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern, da hast du dann immer so Strauß-Polka, so die Elektrizitätspolka oder die Schnellzug-Polka, wo halt Kraftwerke oder Elektrizitätsbetreiber oder solche neuen Technologien, Firmen, die um diese neuen Technologien sich orientiert haben, Aufträge gegeben haben, eine Komposition zu machen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was in 50 Jahren da ist, sondern schon viel länger, wenn man da zurückschaut, interessante Bezugspunkte gibt. Kannst du vielleicht auch sagen, ich erinnere mich, wir hatten da Weihnachtsfeier mal, und, oder Nicolo-Feier war das, glaube ich, bei euch. Da habt ihr dann einen österreichischen Künstler gehabt, der eben mit einem Virtual Reality Headset da was im Raum gezeichnet hat. Kannst du da vielleicht ein bisschen, wie bist du zu dem gekommen? Wer ist das?
Ja, das ist der Nightjoss. Das ist ein im Bereich von Graffiti Art ein Weltstar, der wirklich.
Österreicher, ja.
Ein Österreicher, ja. Ein Steirer, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Und der ist mir ins Auge gestochen, wie wir unser Büro 2016 eröffnet haben. Da war gegenüber so eine leere Wand mit so einem...
So eine Feuerwand, ne?
Das ist so eine Feuerwand, und da war so eine riesige Abbildung von einer Fledermaus, aber so einem Skelett einer Fledermaus. Und ich wollte einfach herausfinden, was das ist. Und dann bin ich dann irgendwie drauf gekommen, dass das der Nightjoss war und dass das ein Österreicher ist. Und dann haben wir dann irgendwie Kontakt aufgenommen. Und ich habe ihn jetzt schon mehrere Male in den letzten Jahren getroffen. Und das war bei dieser Weihnachtsfeier eben ein Projekt, das er versucht hat, mehr oder weniger seine Kunst in den virtuellen Raum zu transportieren, auch mit Hilfe eines österreichischen Startups, die da auch eigene Tools entwickelt haben. Das war ein Projekt, das zustande gekommen ist und das sehr interessant war, und es hat wirklich auch toll ausgeschaut, was er da gemacht hat. Wir haben mit ihm auch noch in einem anderen Projekt zusammengearbeitet, mit einem anderen österreichischen Startup, das sozusagen es schafft, Bilder, Abbildungen zu animieren. Und da hat der Nightjoss und einer seiner Graffiti Bilder in Oakland hat er auch mitgemacht. Und dann gab es noch ein drittes Projekt, das leider nicht zustande gekommen ist. Und zwar hat es hier in San Francisco eine Klimt-Ausstellung gegeben. Mhm. Und wir haben damals von Max Hollein, der das San Francisco Museum, auch ein Österreicher, geleitet hat, der hat diese Ausstellung veranstaltet. Und wir hatten mit dem Nightjoss vereinbart, eine Klimt Graffiti-Abbildung irgendwo in der Stadt zu machen. Und es war alles finanziert, und es ist nur daran gescheitert, dass wir keine leere Wand gefunden haben. Ich bin da selber wochenlang herumgegangen, habe nach einer leeren Wand gesucht, und es war einfach, zu dem Zeitpunkt war einfach ein Pech. Und das war irgendwie sehr, sehr interessant, weil ich dadurch ein bisschen auch die Perspektive von diesen Graffiti-Künstlern
eingenommen habe.
Also die,
was ist eine gute Wand?
Was ist eine gute Wand, und gibt es eine gute Wand? Und das ist nicht immer leicht.
Inwiefern ist es gescheitert? Waren das alles Plakate? Waren diese freien Wände schon durch Plakate besetzt, oder war einfach nichts da?
Es war einfach nichts da, beziehungsweise ich habe also auch gelernt, dass ein Graffiti-Künstler, wenn der eine Wand haben will, dann muss meistens in San Francisco, ist das jedenfalls so, und dort habe ich halt nur geschaut, muss dann die Hausverwaltung einen relativ langwierigen Entscheidungsprozess durchgehen.
Okay.
Und das ist sich dann einfach von den Zeiten her nicht ausgegangen. Das heißt, wir hätten das schon geschafft, wenn wir länger Zeit gehabt hätten.
Okay. Interessant. Man lernt nie aus. Wir haben ja eigentlich verkehrt begonnen. Wir haben eigentlich am Ende begonnen, nämlich die letzten Jahre. Aber lass uns vielleicht zum Anfang gehen. Woher bist du eigentlich? Was hast du für Schule besucht? Was hast du für Ausbildung gemacht?
Also du hast mich am Anfang als Wiener vorgestellt. Das ist fast richtig. Ich bin im Burgenland geboren, in Eisenstadt. Und meine Familie ist sozusagen eine burgenländische Familie. Meine Eltern haben aber damals schon in Wien gewohnt. Und ich bin dann in Wien aufgewachsen, in die Schule gegangen. und habe auch studiert in Wien, und zwar Philosophie und Germanistik.
An der Uni Wien?
An der Universität Wien. Und das war dann so ein bisschen ein, wie man damals geglaubt hat, brotloses Studium. wo man auf keinen Fall je irgendwie einen Job findet, außer man wird sozusagen Philosophieprofessor oder unterrichtet das dann oder geht in den akademischen Bereich. Und habe dann eine Sache schon während des Studiums begonnen. Ich habe sozusagen journalistisch gearbeitet, habe bei mehreren Zeitungen und Printmedien gearbeitet, auch ein bisschen beim ORF. Beim ORF Burgenland interessanterweise auch einige Jahre verbracht und habe dann, weil es also ganz falsch auch wiederum nicht ist, dann noch ein weiteres Studium in Angriff genommen und habe internationale Beziehungen studiert.
Wo studiert man das?
Das kann man in verschiedenen, also zum Beispiel, man könnte das auch in Wien, gibt es tolle Ausbildungen, zum Beispiel an der Diplomatischen Akademie studieren, aber ich habe damals einen anderen Weg gemacht und habe das in Bologna und in Washington an der Johns Hopkins Universität gemacht. Da gibt es auch eine lange Tradition von Österreichern, die dort studieren, und habe dann, nachdem ich das fertig absolviert hatte, noch ein bisschen gearbeitet im außenpolitischen Journalismus. Bei einer Zeitung, beim Format, das war so eine Wochenzeitung, ich glaube, die gibt es immer noch, die ist gerade damals entstanden. Und dann bin ich sozusagen ins Außenministerium gekommen und habe sozusagen eine ganz normale diplomatische Laufbahn eingeschlagen.
Mhm. Musstest du da eine eigene Ausbildung machen, eine diplomatische Akademie oder so?
Also die haben damals, dieses Studium war äquivalent zu der Ausbildung der Diplomatischen Akademie. Also es gibt, mittlerweile ist das sowieso anders, aber damals gab es noch einige Studien, die anerkannt wurden, da konnte man direkt sich bewerben, und bei anderen musste man eine Ausbildung machen, und diese Ausbildung, die ich hatte, die wurde anerkannt.
Ja. Und dann warst du sowohl in New York als auch in Mexiko. Vielleicht dazu die Frage, was hast du in New York gemacht? Und wie unterscheidet sich New York von San Francisco? Also abgesehen von, natürlich, das eine ist ein Moloch, das andere ist mehr eine kleine schaut mehr wie eine verschlafene Stadt aus im Vergleich zu New York. Aber wie würdest du das jetzt jemandem erklären, also wo die Unterschiede liegen?
Ja, es ist witzig. Ich habe mich in New York sehr, sehr wohl gefühlt und war dort 7 Jahre insgesamt. Habe zwei verschiedene Sachen gemacht. Zuerst 4 Jahre war ich der stellvertretende Leiter vom Kulturforum. Und so, das war also unser Flaggschiff mitten in Manhattan. Dieser berühmte schmale Bau von Raimund Abraham. Und ja, das war eine unglaublich tolle Zeit. Auch sehr, sehr interessant, wie sich Österreich in New York präsentiert hat. Und dann war ich noch 3 Jahre an der New York University.
Vielleicht dazu eine Frage noch. Wieso präsentiert sich Österreich dort auf seine Weise? Wieso New York?
Also New York ist natürlich schon seit, ich würde sagen, im 20. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte, vielleicht die führende Kulturmetropole der Welt, also was die zeitgenössische Kunst betrifft, vor allem im visuellen Bereich, aber auch im Bereich der neuen Musik. Und da hat sich Österreich ganz bewusst präsentiert als ein Land der Avantgarde. Also der Schwerpunkt des Kultur, also erstens einmal schon architektonisch war das ein sehr ungewöhnlicher Bau, der Aufsehen erregt hat und mittlerweile ein Wahrzeichen auch der Stadt ist. Und auch durch das Kulturprogramm. Also das Kulturprogramm war immer sehr zeitgenössisch, sehr avantgardistisch geprägt. Auch neue Musik war ein großer Schwerpunkt. Und ich habe damals mich auch versucht, auch ein bisschen Literatur, auf die österreichische Literatur, für die ich immer eine große Leidenschaft gehabt habe, stark zu machen. Und wir haben dann so einen Übersetzungspreis ins Leben gerufen, wo wir versucht haben, gute Übersetzer dafür zu gewinnen, österreichische Literatur zu übersetzen, haben ein Festival dort auch gegründet, das Festival Neue Literatur. Und dann, wie meine Zeit um war, nach 4 Jahren, hat es uns so gut gefallen in New York, dass ich geblieben bin und mich 3 Jahre lang beurlaubt hab lassen vom Außenministerium und dann eben, wie gesagt, an der New York University das deutsche Haus geleitet habe, das eigentlich ein deutschsprachiges Haus war, also eine Art privates Kulturzentrum. Und das war interessant, weil ich ein bisschen eine ähnliche Arbeit gemacht habe wie am Kulturforum, nur musste ich sozusagen ohne Subventionen auskommen, ohne staatliche, und das Geld und die Sponsoren selbst auftreiben. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Also ich habe ein bisschen sozusagen das amerikanische Modell gelebt.
Hast du da dann deutsche Expatriates, Immigranten oder so angeschnurrt? Ich meine, gibt es das? Ist das etwas Übliches?
Ja, es ist üblich, dass man Leute anschnurrt. Also für mich war das immer... Ich habe innerlich eine Pein, Leute um Geld zu fragen. Aber
du müsstest vielleicht so ein Exposure-Projekt machen, wie dieser, vielleicht muss man dazu sagen, bevor wir Martin und ich uns jetzt im Alexanders Patisserie getroffen haben, ist ein Amerikaner auf mich zugetreten und wollte mit mir plaudern. Und er hat gesagt, er macht ein Exposure-Experiment. Er versucht, an Fremde heranzugehen und seine Angst abzulegen. Und dahinter stand eine Dame, die ihn offensichtlich gecoacht hat und dabei beobachtet hat, wie er sich verhält. Und er wollte halt wissen, wie er ausgeschaut hat, als er zu mir gekommen ist und was ich empfinde, etc.
Ja, es war beeindruckend.
Ich denke, wenn du an solche Sponsoren, potenzielle Geldgeber rantrittst, ist es ähnlich. Du willst was von denen, du musst irgendwas verkaufen, ja? Und es ist ein Tanz. Und das ist natürlich etwas, wo man Angst hat.
Absolut. Also es ist unangenehm erlebt, das aber sehr, sehr schnell ab, wenn man irgendwie, wenn das kulturelle Setting passt. Also wenn es einfach üblich ist und wenn die Leute das auch wissen, worum es geht und das erwartet. Und es war bei mir ganz interessant, dass dann auch dann schon die Leute zum Teil von selbst gekommen sind.
Das ist ideal.
Ja.
Die haben mir
Nein, aber es war sehr berührend, muss ich jetzt auch wirklich sagen. Also ich will das auch gar nicht so abtun, im Gegenteil, sondern da waren auch dann Gespräche von Leuten, die zu mir gekommen sind, gesagt haben, sie haben da was angespart und sie würden gerne das deutsche Haus fördern, weil sie sich vielleicht auch persönlich verbunden gefühlt haben mit Deutschland, mit der Kultur, aber auch mit der Institution, die hat es ja schon seit den 70er Jahren gegeben, und die dann mich gefragt haben, was könnte, also die wollten mir nicht einfach das Geld in die Hand drücken und mach damit, was du willst, sondern die wollten sozusagen etwas schaffen auch. Und das ist eigentlich, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum das hier in den USA so gut funktioniert. Ich glaube, Leute, die Geld haben, fühlen sich einerseits verpflichtet, zurückzugeben. Es ist sozusagen auch gerade irgendwie zum Ethos dazu. Und andererseits ist es natürlich auch eine Gelegenheit, etwas zu schaffen und etwas zu hinterlassen. Ein Programm, ein neues Gebäude, irgendwie eine Vortragsreihe, die dann den Namen von den Spendern hätte. Und das war eigentlich dann, muss ich sagen, aus dieser ursprünglichen, anfänglichen Angst wurden dann sehr, sehr interessante, schöne Gespräche.
Es ist ja, man sieht ja das auch hier, ne? Carnegie Mellon oder Stanford oder Rockefeller und so. Diese ganzen Tycoons damals, diese Industrie, die Industrien aufgebaut haben unter teilweise sehr dubiosen Bedingungen oder eben auch, weil es keine Regulierungen gab und beinharte Business-Geschäftsleute waren, kennt man heute nicht mehr wegen dem, sondern wegen der kulturellen Institutionen, die sie hinterlassen haben, die heute in den USA sehr dominant sind.
Absolut. Ich glaube, dass das... Ich habe mir immer gefragt, was ist wirklich der Grund, warum Leute sich für Kultur interessieren, und zwar nicht nur interessieren, sondern dann auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und das zu fördern. Und ich bin irgendwie so draufgekommen, es ist auch ein bisschen so eine Sehnsucht nach dem Fortleben, nicht nach dem ewigen Leben, dass man dann mit den Namen und ein Programm benennt. Da geht es, glaube ich, nicht nur um die Gegenwart, sondern man denkt dann irgendwie, das bleibt. Ja, also vor allem, wenn sie dann in einem gewissen Alter sind, die Leute denken sich, also ich habe nicht mehr so lang und mein Name lebt dann vielleicht fort.
Also und damit haben sie wahrscheinlich auch recht. Ich meine, es ist bekannt, beispielsweise Steve Jobs, der hat... Alles, was Wohltätigkeit war, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat zwar gemacht, aber er hat das dann seiner Frau, glaube ich, überlassen damals. Und andere schmeißen sich da voll hinein. Bill Gates, andere, die sondern den nicht den Zenit überschreiten, sondern genug jetzt gemacht haben und jetzt denken sie zurücklegen und jetzt konzentriere ich mich auf diese philanthropischen Sachen. Und deshalb haben ja viele Leute gesagt, an Steve Jobs wird sich in 100 Jahren niemand mehr erinnern, aber an jemanden wie Bill Gates, weil da wird es eine Stiftung geben, da wird es ein Kulturinstitut geben und das ist da. Ne?
Genau.
Aber wir als das Zeitgenossen sehen, dass Steve Jobs vielleicht nicht den größeren Impact hatte, aber wir den höher einschätzen aufgrund des Designs, des Charakters. Ja. Und vielleicht spielt das dann wirklich eine Rolle, so wie du es gerade gesagt hast, Weiterleben, das hier passiert. Dann bist du nach Mexiko.
Ja.
Ich erinnere mich, du hast mir mal was erzählt, nämlich auch über die Österreicher dort. Aber vielleicht erzählst du mir mal, was hast du in Mexiko genau gemacht?
Also wir gehen jetzt wirklich die ganze Sache umgekehrt an. Also das war sozusagen meine Zeit vor New York.
Ah, das war vor New York. Okay,
ja. Gut. Aber es war vielleicht sogar überhaupt meine schönste Zeit. Also Mexiko, es ist ein bisschen, man sagt das oft in der Diplomatie, dass der erste Posten, auf dem man ist, so ein bisschen wie die erste Liebe ist. Also wird dann nie wieder so wie damals.
Also Mexiko war dein erster diplomatischer Außenposten.
Genau, es war mein erster diplomatischer Außenposten. Es war auch, ich habe sozusagen knapp davor meine Frau kennengelernt und wir sind da gemeinsam hin.
Mhm. Und deine Frau ist ja Italienerin?
Meine Frau ist Italienerin.
Ja.
Und das war wirklich sehr interessant, dieser Aspekt, dass sie Italienerin ist. Denn ich konnte schon Spanisch und sie nicht. Und wir sind dann in Mexiko angekommen. Und sie hat innerhalb von 3 Wochen mich überholt.
Weil
das Italienische und das Spanische so ähnlich sind. Okay. Das war wirklich beschämend. Es hat auch damit zu tun, dass sie wahrscheinlich intelligenter ist als ich.
Es gab
aber
die ersten Konflikte in der Ehe.
Nein, ich habe sie einfach nur bewundert und habe mich gefreut, weil wir dadurch, sie hat dadurch auch dann auch recht schnell einen Job gefunden dort. Und so haben wir das einfach auch beide sehr genossen, weil wir recht integriert waren in Mexico City. Und Mexico City war immer so eine Stadt, wo man mir gesagt haben, wieso willst du dorthin? Dort gibt es Erdbeben, Luftverschmutzung, Kriminalität. Da kann doch niemand hinwollen. Und ich bin dort hingekommen und das hat alles gestimmt. Also ich habe auch Erdbeben erlebt und es war wirklich zum Teil schon auch ein bisschen beunruhigend, die Kriminalität und die Luftverschmutzung, und es liegt auch irrsinnig hoch, aber es ist also auf einer menschlichen Ebene eines der interessantesten Länder, die ich je besucht habe. Es gibt auch sehr viele Verbindungen zu Österreich, an die man gar nicht so denkt. Das ist doch ein Land, das recht weit entfernt ist.
Das ist einmal Teil des österreichischen Kaiserreichs, also wo es dann den österreichischen, was ist der Bruder, der von Französisch
erschossen
worden ist?
Ja, Maximilian. Der Bruder ist nicht sehr gut gegangen.
Ist nicht gut für ihn. Ausgegangen, ja.
Ja, ja. Also ich meine,
aber welche Gemeinsamkeiten?
Also es gab sozusagen auch umstrittene Gemeinsamkeiten. Mhm. Es gab hieß das Völkerkundemuseum, heute heißt es Weltmuseum, da gab es den altmexikanischen Federschmuck.
Montezuma.
Genau, ja. Wo
sie immer demonstriert haben vor Völkerkundemuseum.
Genau, also wo auch damals die mexikanische Regierung.
Wurde das zurückgegeben?
Nein, das wurde dann gelöst in einer sehr, finde ich, sehr klugen und schönen Weise, sozusagen bilateral zwischen Mexiko und Österreich hat man den Wissenschaftlern dann das Wort überlassen, die haben das dann studiert und restauriert und ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau in Details, aber das war dann auch dann schon noch nach meiner Zeit, hat man sozusagen auch gesagt, der ist nicht wirklich transportfähig und der ist nach wie vor im Weltmuseum, aber es gibt sozusagen gemeinsame Forschung auch von Mexikanern und Österreichern an der Sache, was ich ja wunderschön finde, ja, dass so etwas in Wirklichkeit ja auch verbinden sollte.
Also im Prinzip hat man das so gelöst, man gesagt hat, es geht hier nicht darum, dass man, wer das jetzt wer das bei sich hat, sondern vielleicht ist es Eigentum von Mexiko, aber es geht hier mehr um das Objekt selbst, dass das so zerbrechlich oder fragil ist, dass es diesen Transport nicht überleben würde. Das lassen wir es dort, wo es ist, aber wir lassen es für die Wissenschaft
Ich meine, Eigentum von Mexiko, ich glaube, wie bei all diesen Dingen, die eine ganz, ganz lange Geschichte haben, und hier geht es um ein Stück, das sozusagen aus der Zeit des frühen 16. Jahrhunderts, also wirklich aus der Zeit der, ja. der Conquista, der Kolonialisierung Mexiko stammt. Und das ist einfach faszinierend. Da gibt es unterschiedliche Erklärungen, was das genau überhaupt darstellt.
Wie sind die Österreicher dazugekommen?
Ja, das ist eine wilde Geschichte. Ich habe mich natürlich dann damit beschäftigt und auch da gibt es natürlich, glaube ich, nicht hundertprozentige Einigkeit darüber von den Historikern. Aber es scheint so zu sein, als ob das ein Geschenk des damaligen Azteken-Imperiums Moctezumas an die Spanier waren in dieser Beginn, in dieser also wie die Spanier angekommen sind, da wurden sie ja dann zum Teil auch als Vertreter, also das war natürlich für die ein unglaubliches Mysterium, wer sind diese Menschen, die da angekommen sind, und da wurden sie dann, also es gibt diese Theorie zumindest, dass sie als Vertreter des dieser aztekischen Gottheit Quetzalcoatl gekommen sind, und das waren sozusagen Ehrerbietungsgeschenke, denn dieser Federschmuck hat so Quetzalfedern, das ist dieser Vogel mit den ganz, ganz langen Federn, und es gibt auch Aufzeichnungen darüber von den Spaniern, die dann diese Geschenke nach Europa gebracht haben, und da gibt es natürlich dadurch, dass Spanien damals von einem Habsburger, nämlich dem Karl dem V. regiert wurde, gab es dann diese Verbindung zu den österreichischen Habsburgern, und in deren Besitz ist dieser Federschmuck dann jahrhundertelang geblieben, bis er dann im 19. Jahrhundert restauriert und dann irgendwie in dieses
Weltmuseum. Ich glaube, es ist generell, alle Museen haben aktuell, glaube ich, diese Diskussion um Schmuck, um Teile, Artefakte, die aus den damaligen Kolonialreichen entnommen worden sind. Ich glaube, Großbritannien hat da ja einiges an Diskussionen mit allen möglichen Ländern, auch die Österreicher natürlich immer wieder, obwohl wir nicht das große Kolonialreich hatten, aber das würde halt von den besetzten Ländern, von den Kolonien als wirklich Plünderung des Landes.
Und das war es ja auch.
Das war es ja.
Ja, das war's ja. Keine Frage.
Ja. Also wir würden ja genauso reagieren, wenn da jetzt jemand bei uns das besetzt und dann, was weiß ich, die Statuen mitnimmt,
ja, natürlich,
und Gemälde aus der Belvedere mitschleppt.
Ja, natürlich. Ja.
Aber wir sind mal echt komplett die Seite. Also noch einmal Mexiko.
Also Mexiko, ich will nur dazu sagen, ich meine, das war sozusagen eine Sache, und ich bin ja selber kein Historiker oder Wissenschaftler, aber und das war natürlich ein Thema, das immer wieder auch hochgekommen ist in der Zeit, aber es war kein... Also es war jetzt nicht so, dass das war eigentlich eher so ein Anknüpfungspunkt, ein Anfangspunkt für Interessante. Ich meine, dann beginnt man sich sozusagen über die Geschichte zu unterhalten. Ein anderer Punkt war natürlich auch der Maximilian. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine schillernde Heldenfigur, sondern auch ein Eroberer, ja, ist da mit den Franzosen gekommen. Aber auch eben, auch der Maximilian wurde durchaus ambivalent. Also es sind irgendwie natürlich negativer Eroberer, war auch irgendwie als interessante, ambivalente Figur gesehen und war auch ein interessanter, positiver Anknüpfungspunkt für Mexikaner, die vor allem sehr gut durch alle Bildungsschichten hindurch ihre eigene Geschichte gekannt haben und wirklich interessiert waren, darüber zu reden. Das fand ich eigentlich sehr, sehr positiv und interessant. Dann gab es noch diesen dritten Anknüpfungspunkt, der wirklich rein positiv war, nämlich 1938 war ja Mexiko das einzige Land, das gegen den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland protestiert hat, offiziell. Und da gab es auch, so gibt es ja in Wien den Mexiko-Platz und die Mexiko-Kirche, und auch in Mexico City gab es ein Denkmal, und das war schon auch irgendwie eine Sache, die die beiden Länder miteinander verbunden haben. Und wir haben halt dort ein bisschen noch anknüpfen können auf diese historischen Verbindungen und haben wirklich spannende, interessante Projekte da im Kulturbereich gemacht.
So, jetzt bist du seit knapp einem Jahr nicht mehr Konsul in San Francisco, bist aber nach wie vor hier. Wir sitzen ja hier im Silicon Valley, in Mountain View, wir haben den ganzen Straßenverkehr um uns herum. Was hast du seither gemacht?
Also,
was hast du seither gemacht? Was sind deine Pläne?
Ja, wir sind... nachdem meine Zeit um war, bei Open Austria.
Vielleicht muss ich es erklären. Was heißt die Zeit um? Als Diplomat hat man nur eine beschränkte Zahl an Jahren, die man in der Position dienen kann oder im Land dienen kann.
Genau. Und dann
das
ist,
das
es,
ist bei euch fünf Jahre?
Oder? Das ist unterschiedlich. Es ist, ja? Meistens ist es 4 Jahre, manchmal ist es 5 Jahre. Bei mir waren es jetzt 5,5 Jahre, wo ich hier war. Und,
nach inoffizieller Position?
Inoffizieller Position, also bis zum Ende des letzten Jahres. Und wir haben uns entschlossen, dass wir uns sozusagen noch eine Zeit nehmen. Ich bin also seit Anfang dieses Jahres wieder beurlaubt, so wie ich das damals in New York gemacht habe. Und versuche derzeit ein bisschen diesen Fragen, die mich schon bei Open Austria beschäftigt haben, weiter nachzugehen. Ich habe jetzt 2 Fellowships über Tech Diplomacy bei einer in Genf ansässigen Stiftung, die Diplo Foundation, und einem Think Tank in Los Angeles, dem Berggruen-Institut, und arbeite mit denen, die sind sehr interessiert an so globalen Governance-Fragen, also wie sozusagen wie schauen Regierungsformen der Zukunft aus, und für die forsche ich ein bisschen an den Sachen und habe auch ein bisschen meine alte Leidenschaft der Philosophie wiederentdeckt und arbeite sehr eng zusammen mit einer neu gegründeten Schule, der Transformations of the Human, die so versucht, die Grenzen zwischen dem Menschen, der Natur und der Technik neu zu definieren und das dann in konkrete Forschung an Zukunftstechnologien anzuwenden.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, das als Punkt Digital Humanism, ja. Kann ich mir das so vorstellen, wie Technologie Menschen ändert, also sprich Smartphone, wie Technologie in den Menschen reinkommt einmal in Zukunft, vielleicht, dass wir, ich weiß es nicht, Gehirnerweiterungen haben, Chips oder andere Sensoren. Kann man sich das so vorstellen? Ist das etwas?
Ich glaube, dass alle diese Entwicklungen der letzten 10, 20 Jahre zur Frage geführt haben, was ist eigentlich der Mensch? Also was und wenn man etwas definieren möchte, dann muss man sozusagen sagen, was ist das Wesen, aber auch was sind die Grenzen, also was ist er nicht? Und das ist durch viele Technologien ein bisschen aufgeweicht worden und fraglich geworden. Zum Beispiel durch die künstliche Intelligenz ist sozusagen die Frage überhaupt, was ist Intelligenz? Ist das nur etwas rein Menschliches? Was ist Bewusstsein? Das sind alles so Begriffe, die wir für selbstverständlich wahrnehmen und sagen, das ist sozusagen was rein Menschliches. Aber ist es überhaupt theoretisch vorstellbar, dass das nichtmenschliche Akteure haben? Und egal, wie man diese Frage jetzt beantwortet, muss man sich einmal zuerst überlegen, was man überhaupt mit Intelligenz und Bewusstsein meint. Und das sind und woher unsere Vorstellungen überhaupt kommen. Und das hat dann schon auch, also wie, je nachdem, wie man diese Fragen entscheidet, sind sozusagen nicht nur interessante philosophische Spielereien, sondern das hat dann natürlich auch konkrete Auswirkungen auf die Anwendungen. Und die Schule, der ich jetzt seit einem halben Jahr, also ich habe diese Ausbildung mitgemacht, und diese Schule berät wirklich große Firmen wie Meta oder Microsoft oder Google in den Forschungsprojekten, in denen mit den Ingenieuren diese Fragen durchgegangen werden. Also da gibt es offenbar einen Bedarf, und das finde ich schon sehr interessant, von Technologieunternehmen an Philosophie.
Das ist ja, glaube ich, etwas, was ich auch die letzten Jahre sehr stark gesehen habe. Du hast am Anfang gesagt, von Philosophie und Germanistik, das sind diese brotlosen Berufe. Damals zumindest, als du sie studiert hast, Verhaltensforschung in Detto. Aber plötzlich sind diese Themen so im Zentrum, weil Technologien, Digitalplattformen, wie sie von Meta kommen, von Google, robotische, autonome Systeme, die sich um uns herum bewegen, wie reagieren wir auf die, wie vertrauen wir denen? Und das hat sehr viel mit Verhaltensforschung zu tun. Und was ist der Mensch? Und die Befürchtung von vielen ist, dass wir damit weniger zu Menschen werden. Dabei ist aber eigentlich genau das Umgekehrte der Fall, weil wir haben uns, glaube ich, in der Philosophie bislang relativ vage gehalten, was Bewusstsein ist, wir, oder Moral oder Ethik. Wir wurden dann nie herausgefordert, da eine konkrete Antwort zu geben, das zu definieren, weil es eben so schwer ist. Und jetzt aber zwingen uns genau diese Technologien, die wir haben, die um uns herum sind, schärfer zu werden, weil diese Systeme beginnen, eigene Entscheidungen zu treffen, um uns herum sich zu verhalten, unser Verhalten zu beeinflussen, etc. Und damit braucht man genau diese brotlosen Berufe auf einmal. Und es wird sehr spannend, wenn man so eine Disziplin studiert hat, also gelernt hat, sich damit beschäftigt hat, dass die in das Zentrum kommt und damit aber auch wieder der Mensch ins Zentrum kommt. Das ist ja das. Wir lernen plötzlich viel mehr über den Menschen als dann eigentlich über die Technologien. Aber die Technologien treiben uns sozusagen mehr über den Menschen zu lernen. Und das fand ich.
Also ich finde, das hast du wunderschön gesagt und ich möchte das auch in einem Beispiel konkretisieren. Eines unserer Projekte, ich rede jetzt noch von der Zeit bei Open Austria, war, dass wir mit dem österreichischen Schriftsteller Daniel Kehlmann zusammengearbeitet haben und ihn in Silicon Valley.
Der ist ja bekannt für seine ganzen sehr viele Historienromane.
Ganz genau, ja. Also er ist berühmt geworden mit der Vermessung der Welt, das ist auch in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Und also hat sehr viele Romane geschrieben, die auch übersetzt wurden und er ist auch, so, auch hier bekannt, hat fast einen Booker Prize hier gewonnen und spricht sehr gut Englisch. Und insofern war er eine sehr, sehr gute Wahl, weil er für dieses Projekt musste er Englisch sprechen. Und wir haben ihn ins Silicon Valley gelockt und haben ihn überredet oder überzeugt, dass er mit einer Firma hier zusammenarbeitet, die einen Sprachgenerierungsalgorithmus getestet hat. Das war die Firma Salesforce. Und die hatten gerade einen Algorithmus namens Control entwickelt und wollten den testen. Und der damalige Ingenieur, der hat gesagt, das ist so, am spannendsten, solche Algorithmen zu testen, sind die Leute, die mit Sprache am kreativsten umgehen, und das sind Schriftsteller. Und die Frage war sozusagen, ist so ein Instrument, so ein Tool nützlich für einen Schriftsteller? Und der Daniel Kehlmann hat sozusagen diesen Algorithmus getestet. Also er ist hierher gekommen. Es war irrsinnig interessant, einfach auch die Gespräche zwischen dem Ingenieur, dem Brian McCann und dem Daniel Kehlmann. Und dann hat er sich wirklich daran gemacht und hat versucht, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und das ist grandios gescheitert. Also aber es war aus zwei Gründen interessant. Erstens, weil er über dieses Scheitern geschrieben hat. Also er hat dann eine Rede darüber gehalten, die Stuttgarter Zukunftsrede, kann man nachlesen. Er hat das dann veröffentlicht unter dem Titel Mein Algorithmus und ich. Und es ist sehr lustig, weil er auch dieses sehr, sehr, mit sehr viel Ironie das beschreibt, dieses Scheitern. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ist, also ein bisschen die Frage war sozusagen, kann der Algorithmus das? Was kann der? Und das ist ein bisschen so die Frage, die wir an GPT-3 und so stellen. Kann er das überhaupt und ist es beeindruckend? Aber die viel interessantere Frage ist, was ist eigentlich unsere menschliche Kreativität, wenn wir überlegen, wie viele von diesen Prozessen auch bei uns selber ganz ähnlich automatisiert sind wie bei Algorithmen? Weil man kann mir sozusagen sagen, ja, also es ist doch nicht so gut wie ein Mensch, oder man merkt, es wird dann irgendwie nach, also wenn man zum Beispiel GPT-3 verwendet, kann man ja so mit Prompts dann ganze Geschichten erzählen lassen. Aber die Frage, und dann heißt sozusagen, ja, aber das sind ja sozusagen alles menschliche Datensätze, die da hineinspielen, und in Wirklichkeit ist das sozusagen ein Aufkochen von alten Dingen. Aber die Frage ist, und das hat auch der Daniel Kehlmann diese Frage gestellt und auch ein bisschen diese Conclusio gehabt, ist der Mensch so viel anders? Also ich meine, auch wir haben unsere Datensätze in unserem Kopf, und auch wir leben in Wirklichkeit von den Erfahrungen und den Erkenntnissen unserer Vorgänger, und unsere sprachlichen Erzeugnisse und unsere künstlerischen und kreativen Erzeugnisse leben natürlich in Wirklichkeit von dem, was bisher schon war. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, Kreativitätsforschung ist ja so ein interessantes Thema. Es gibt ja von verschiedensten Seiten, es gibt ja eine der bekannten Definitionen, sprich, teilt das in drei Kategorien ein. Das eine ist die explorierende, wo ich in so ein leere Felder vorstoße und dort eben mal Sachen ausprobiere. Dann gibt es die kombinatorische Kreativität, wo ich verschiedene Stilrichtungen zusammenbringe, sei es bei Gemälden, sei es bei Musik. Und das machen ja viele. Sich Elektronik mit Klassik, elektronische Musik mit klassischer Musik zusammenzubringen, ist ja kombinatorisch, und dann kriegst du was Neues heraus. Ja. Dann hast du Rondo Veneziano oder irgend sowas in der Art. Und dann gibt es aber die ganz selten passierende, das ist die transformierende Kreativität, wo du mehr oder weniger alles auf den Kopf stellst, transformativ, wo das wird. Beispielsweise, wenn jemand wie Einstein kommt und die Relativitätstheorie, und damit ist alles, was vorher war, gilt zwar noch, aber du stellst fundamental was Neues auf. Und das ist dir am wenigsten vorstellbar, weil sie fast nie passiert. Und hier detto, die Maschine kann die ersten beiden sehr gut, ne? Die kombinatorische und die explorierende, wo es in diese leeren Felder vorgeht, aber die andere können weder wir gut, noch die Maschine kann das. Und da, glaube ich, ließ es sich sehr, sehr viel diskutieren. Was sind jetzt deine nächsten Pläne? Du bleibst erst einmal im Silicon Valley.
Genau, also ich habe jetzt sehr, sehr, sehr viele Projekte, an denen ich derzeit arbeite, und meine Frau und mein Sohn, die sind jetzt hier sehr, sehr gut integriert, und wir haben jetzt vor noch ein paar Jahre hier an diesen Themen, die mich interessieren. Meine Frau arbeitet da auch an ähnlichen Themen, und das ist im Grunde genommen die digitale Transformation nicht nur unserer Wirtschaft, nicht nur unserer Gesellschaft, sondern wirklich auch unserer Institutionen, und da weiter zu forschen, was ist die Zukunft unserer Demokratie, was ist die Zukunft auch von Diplomatie, brauchen wir die noch, ist sie obsolet in 10, 20 Jahren, oder ist sie vielleicht nötiger denn je? Das sind so Fragen, die mich interessieren, und da gibt es viele Leute, die hier daran forschen, und gibt es also für mich genug Gründe, da an diesen Dingen anzuknüpfen.
Vielleicht noch abschließende Frage oder abschließende zwei Fragen. Das erste Mal, trifft man dich in Wien auch, Österreich, bist du dort regelmäßig? Und zweitens, du warst jetzt sehr lange immer wieder mit Unterbrechungen im Ausland. Wie viele Jahre waren das? 12, 15 Jahre? Ja, kann man das irgendwie so sagen? Wie ist es, der Bezug jetzt zu Österreich dann noch in diese Richtung? Und kannst du dir vorstellen, in Österreich wieder zu leben? Trifft man dich in Wien? Im Café,
ja,
im Zentral,
ja,
oder so?
Natürlich. Also ich glaube, wie jeder Österreicher, ich glaube, was uns Österreich immer sehr interessant macht, ist, dass wir so ein komisches Verhältnis zu uns selbst haben.
Zum Unterösterreich, ja?
Genau, es gibt irgendwie keinen Österreicher, der sein eigenes Land nicht irgendwie liebt und hasst zugleich. Und das ist eine interessante psychische Konstellation. Und natürlich bin ich immer wieder in Österreich, auch schon, weil meine Eltern dort sind und meine Familie teilweise dort ist, und Es ist ein Land, dem ich, abgesehen jetzt von meinen professionellen Bezügen, natürlich auch sehr gerne bin und auch in den letzten Jahren immer war. Also ich war jetzt bin jetzt seit über 6 Jahren aus Wien weg. Davor war ich 11 Jahre weg. Insofern fragt man sich natürlich, wie sehr man das eigene Land noch wirklich gut kennt. Das sind dann so Fragen, die, glaube ich, Österreicher, die im Ausland stehen, leben, sich dann immer wieder fragen müssen, ob die Vorstellungen, die man auch, die Projektionen, die man dann über das eigene Land hat, ob die nicht einfach schon veraltet sind, ob das eigene Land sich da nicht schon weiterentwickelt hat.
Ja, teilweise sieht man es, glaube ich, schärfer, teilweise verschwommener. Ne? Man lebt teilweise mit alten Annahmen, die so nicht mehr gelten, aber gleichzeitig sieht man, dass es einer 10.000 Meter Perspektive, die uns klarer teilweise die Probleme sehen lässt, als die im Ich fühle genauso wie du. Ja? Und ich glaube, das ist der Wert, ja. den wir da reinbringen können als Auslandsösterreicher.
Also ich gebe nur ein Beispiel. Also ich gebe dir komplett recht. Wir sehen es zum Teil schärfer, weil man, glaube ich, so wie wenn jemand eine Reise macht, dann lernt er meistens über sich selbst und von dem, wo er herkommt, mehr durch diese Begegnungen mit dem Fremden. Aber zum Beispiel als das Beispiel, wo ich einfach nicht mehr sicher bin, mit was ich es vergleichen soll, ist, ich habe jetzt einen Sohn, der geht hier in eine amerikanische Schule und ist im amerikanischen Schulsystem und lernt auf eine Weise, die mir halt fremd ist, die ich nicht so kenne. Und es ist schwierig zu sagen, so wie ich das kennengelernt habe, ob das heute noch in Österreich so ist, weil ich einfach den Vergleich nicht mehr wirklich habe, weil sich das natürlich auch alles weiterentwickelt. Also was sind globale Trends und was sind sozusagen wirklich kulturelle Unterschiede?
Schultüten gibt es nach wie vor.
Schultüten gibt es nach wie vor und ich glaube, es gibt schon noch europäische Eigenheiten und auch sehr österreichische Eigenheiten und das ist auch gut so, aber es gibt natürlich auch einfach Dinge, die sind einfach generationsbedingt und das hat mir schon auch die Tätigkeit hier im Silicon Valley gezeigt. Es gibt sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher, die hier sofort nach ihrer Ankunft sofort zu Hause sind. Vielleicht sogar mehr zu Hause hier sind, als sie in Österreich je waren.
Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Interview. Du musst jetzt noch weiter gleich. Stanford hast du gleich gesagt. Ich muss jetzt dann gegenüber ins andere Café zu einem weiteren Meeting mit einem Deutschen dieses Mal. Vielen, vielen Dank für deine Einsichten in das Silicon Valley, deine Arbeit, deine Herkunft. Und wir werden uns sicherlich immer wieder in einem Café, sei es jetzt hier im Silicon Valley oder in Wien, sehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, es war ein Vergnügen.
Das war mein Gespräch mit Martin Rauchbauer, ehemaliger Konsul, Journalist hier in Silicon Valley. Mehr Details zu Martin selbst und zu den besprochenen Punkten habe ich in den Shownotes zu diesem Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib ihm doch eine gute Bewertung, wo immer du den Podcast zuhörst. Erzähle es auch Freunden weiter, sodass wir mehr Zuhörer bekommen. Ich jedenfalls freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst und ich hoffe, dass du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst.